Ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wollen wir zu Herzen nehmen, was gesungen wurde, richte den Blick nur auf Jesus. Dann sehen wir uns selber nicht mehr, dann sehen wir andere nicht mehr, dann sehen wir die Probleme nicht mehr, die Umstände und was sonst noch sein mag. Dann geht in Erfüllung, was in Matthäus 17 geschrieben steht. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Amen. Möge uns dieser Blick heute vergönnt sein, dass wir wirklich über alle Schwierigkeiten, über alles das, was uns umgibt, hinwegsehen könnten auf Jesus. Und wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde. Es gibt keinen Menschen, der Jesus im Glauben erblickt, der so bleibt, wie er ist. Aber am Kreuz. Wir müssen Jesus als den Gekreuzigten sehen. So wie er für uns verblutet und die Erlösung aus Gnaden geschaffen hat. Es gibt viele, die sprechen von einem geschichtlichen Jesus, der irgendwo in die Geschichte passt. Wir sprechen von Jesus Christus, der die Heilsgeschichte begonnen, der Heilsgeschichte Sinn und Zweck gegeben hat. Nicht Geschichte, Heilsgeschichte. Jesus Christus, der Mittelpunkt der göttlichen Heilsgeschichte hier auf Erden. Als die Sänger das erste Lied gesungen haben, dachte ich an 1. Johannes, Kapitel 3, von Vers 1 bis 3. Ich möchte es vor dem Gebet lesen. Darf ich bitten, dass wir dazu aufstehen? 1. Johannes, 3. Kapitel, von Vers 1 bis 3. Sehet, welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, und wir sind es auch. Amen. Und wir sind es auch. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, sind wir Gottes Kinder? Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich gleich wie er rein ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für diesen Tag. Möge es ein Tag sein, den du gemacht hast, den Verlorenen zur Rettung, den Kranken zur Heilung und deinem Volk zum Segen. Ein Tag, an dem wir froh und fröhlich werden, um deine Hilfe in deiner Gegenwart. Geliebter Herr, Du kennst die verschiedenen Anliegen. Du weißt um die Fragen, um die Nöte, um unsere Brüder im Hospital. Herr, wir bitten dich, sei du ihnen nahe. Segne Bruder Andereck. Segne Bruder Waser. Herr, segne alle, die sich der Fürbitte anbefohlen haben. Lass den Unterschied offenbar werden zwischen denen, die dir vertrauen und denen, die es nicht tun. Lass uns Gnade finden vor deinem Angesicht. Schenk zum Glauben die göttliche Vollmacht und Autorität, die wir aufgrund deines Wortes und deines Namens haben. Ach Herr, möge die Wiedererstattung in deiner Gemeinde göttliche Realität werden. Ich bitte dich jetzt, treuer Heiland, nimm alles Störende, alles Hindernde aus meinem, aus unser aller Leben und Herzen. Schenke Versöhnung mit dir, Versöhnung miteinander, Verbindung mit dir und Verbindung untereinander, Gemeinschaft mit dir und Gemeinschaft des Geistes untereinander. Nimm alle Missverständnisse, nimm alles, was deinen Geist betrübt, aus uns heraus. Mach uns zu vernünftigen Gotteskindern, die von deinem Geiste geleitet werden. Herr, diese Versammlung stellen wir bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes und bitten dich um die Leitung deines Heiligen Geistes. Herr, du weißt, ich habe mir einige Bibelstellen notiert, weiß aber nicht, was ich sagen soll. Herr, lege die Worte durch göttliche Inspiration und Leitung des Geistes in mein Herz, in meinen Mund. Schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Dir befehlen wir diesen Gottesdienst an und danken dir, dass du uns segnen und mit uns sein wirst. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich bitte darum, dass wir jetzt der Betrachtung des Wortes alle Aufmerksamkeit schenken. Ich möchte an das Wort anknüpfen, das wir bereits gelesen haben. Sehet, welch eine große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, und wir sind es auch. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und weil wir Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen hineingegeben, damit auch wir rufen können, aber Vater. Für mich sind diese Dinge kostbar. Wir sind von Gott in ein Sohnes- und Tochterverhältnis gestellt worden. Jesus als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Der Geist kam über ihn, als er im Gehorsam den Schritt oder in den Jordan hineinging und sprach: Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Als das geschehen war und die Taufe vollzogen war, öffnete sich der Himmel und der Geist kam herab und blieb auf ihm. Und die Stimme erscholl: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich glaube, es war am Pfingstsonntag oder Samstag, Pfingstsamstag. Da habe ich diese kostbare Predigt Bruder Brennens übersetzt: Das Lamm und die Taube. Da war das Lamm Gottes. Johannes hatte ja ausgerufen: Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Hier hat sich Gott mit der Menschheit vereinigt. Gott, der Geist ist, hat auf diesen irdischen Leib, der zu unserer Erlösung hingegeben werden musste, den Anspruch gestellt. Denn seht, dem Leibe nach ist Jesus älter geworden. Er nahm zu an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen, so steht's geschrieben. Dem Leibe nach hat er gegessen und getrunken. Er war an Gebärden als Mensch erfunden. Er wurde müde, er wurde schwach, er schlief ein. Und die Jünger sprachen: Herr, kümmerst du dich nicht um uns? In seinem Leibe war er sterblich. Und deshalb konnte er sterben, um uns, die wir sterblich waren, in die Unsterblichkeit zurückzuversetzen. Aber damit dieser Leib nicht der Verwesung preisgegeben werde und nicht sterblich bleibt, sondern in einen unsterblichen Auferstehungsleib verwandelt werde, hat Gott als Geist den Anspruch auf diesen Leib gestellt. Und höret, was im Römerbrief geschrieben steht. Das ist auch sehr wichtig für uns alle, die wir an der Entrückung teilnehmen möchten, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der muss auch in unseren sterblichen Leibern wohnen, um sie dann lebendig zu machen. Römer Kapitel 8, Vers 11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Es ist so absolut notwendig, dass der Geist Gottes in unseren sterblichen Leibern Wohnung nimmt. Irgendjemand fragte mich gestern und jemand anders heute, wie Gläubige zu einer Feuerbestattung stehen sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über solche Fragen sehr tief betroffen, weil ich absolut keine Kenntnis davon habe, dass auch nur ein einziger Gläubiger veranlasst hätte, dass sein Land verbrannt wäre. Und ich meine, einen größeren Fehler kann ein Gläubiger nicht tun, was seinen Leib betrifft, als anzuordnen, dass der Leib verbrannt werde. Ich glaube, es ist ein direktes Verbrechen Gott und der heiligen Schöpfung gegenüber. Wenn in der heiligen Schrift geschrieben steht, und ich lese es euch vor, damit ihr wisst, ich war darauf gar nicht vorbereitet, aber wir haben es ja dem Herrn gesagt, so wie er leitet, so nehmen wir es aus seiner Hand. Der Mensch wurde nicht von Asche, sondern von Erde gebildet. Und von Erde ist er genommen worden und zur Erde soll er wieder werden. Haben wir das klar verstanden? Dass ja kein Widerstand im Herzen eines Gläubigen gefunden werde, was solche Wahrheiten der Schrift betrifft. 1. Moses, 2. Kapitel, Vers 7. Da bildete Gott der Herr die Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Ich weiß nur von einigen, die keine Auferstehung wahrhaben möchten, die jede Erinnerung an dieses Leben ausgelöscht wissen möchten, dass sie es waren, die verordnet haben, dass ihre Leiber oder die Asche, die dann übrig bleibt, in alle Winde zerstreut wird. Aber bitte, mahnt jeden Gläubigen, es ja nicht zu tun, beziehungsweise tun zu lassen. Ich lese euch, es gibt viele Bibelstellen, dessen bin ich mir sicher, aber ich lese euch aus 1. Korinther, 1. Korinther, und zwar von Vers 1. Korinther 15, von Vers 44. 1. Korinther 15, von Vers 44. Gesät wird ein seelischer, ein natürlicher Leib. Habt ihr gehört, was hier steht? Nicht die Urne, nicht die Asche, sondern der Leib. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Hier könnte man weiterlesen, aber lasst uns dieses Thema damit auch beschlossen haben, dass wahrhaft gläubige Menschen, so sie zu einer ungläubigen Familie gehören, dass sie es vor ihrem Heimgang, rechtzeitig genug vor ihrem Heimgang, festlegen unter allen Umständen, als letzten Willen erklären, dass sie eine Bestattung wünschen, wie sie vor vielen Jahren üblich war, nämlich eine Bestattung der sterblichen Überreste, die dann zu Grabe getragen werden. Habe ich mich da klar genug ausgedrückt? Amen. Möge Gott Gnade schenken, dass wir es alle zu Herzen nehmen. Jetzt möchte ich zu einem ganz besonderen Wort mit uns gehen, und zwar zu Psalm 114. Psalm 114 als Brücke zum Neuen Testament, zur neutestamentlichen Gemeinde. Ihr wisst ja, wir glauben, dass Gott durch Israel als Volk, das er sich erwählte, ein Beispiel gab, dass er im Neuen Bund eine Gemeinde aus allen Sprachen, Völkern und Nationen erwählte. Psalm 114. Es beginnt mit dem herrlichen Wort Halleluja, und das bedeutet Preis sei dem Herrn. Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk fremder Sprache, da ward Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich rückwärts. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel gleich wie Lämmer. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Gott hatte ein Volk aus allen anderen Völkern herausgenommen. Er traf Abraham in Ur in Chaldäa auf der anderen Seite des Euphrats von hier aus gesehen, hat ihn aus der heidnischen Verehrung und Verirrung herausgenommen, einen Bund mit ihm geschlossen, Verheißungen gegeben und hat über Abraham, Isaak und Jakob ein Volk ins Dasein gerufen, ein Volk Israel, mit dem er den Bund, denen er die Verheißungen, die Gesetzgebung, die Gebote, alles verordnet und gegeben hatte. Und er spricht, ich meine im 5. Mose Kapitel 4 dürfte es sein, auch darauf war ich nicht ganz vorbereitet, aber hier müsste es stehen, dass kein anderes Volk es war, das er erwählt hätte. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der Herr, der wahre Gott oder der einzige Gott ist, dass es keinen anderen außer ihm gibt. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein gewaltiges Feuer sehen lassen. Und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Dann Vers 39. So erkenne es heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und unten auf der Erde und sonst keiner. Und dazu noch Vers 33 und 34. Ob je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer heraus hat reden hören, wie du sie gehört hast und dennoch am Leben geblieben ist, oder ob je ein Gott auch nur den Versuch gemacht hat, auf die Erde zu kommen, um sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk herauszunehmen, durch Prüfungen, durch Zeichen und Wunder, durch Krieg und so weiter und so weiter. Dem Volke Israel sagte Mose durch den Geist, du hast es zu sehen bekommen, du hast es zu hören bekommen, ihr seid Ohren und Augenzeugen der Offenbarung des lebendigen Gottes geworden, der vom Himmel auf diese Erde herabgekommen ist. Auf der Erde, auf dem Berge, sah man das gewaltige Feuer. Vom Himmel her erscholl die Stimme. Und dennoch war Gott im Himmel und er war auf dem Berge. Gott kann allgegenwärtig sein. Das können die Menschen so schlecht begreifen. Sie meinen, wenn er in Zürich ist, dann könnte er nicht irgendwo in New York sein. Gott ist allgegenwärtig. Er spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Amen. Habt ihr begriffen, was das bedeutet? Der Himmel ist mein Thron, die Erde der Schemel meiner Füße. Also reicht er von oben bis unten. Er erfüllt das ganze Weltall und trägt es durch sein Allmachtswort. Amen. Aber er hat ein Volk im Alten und im Neuen Testament. Ein Volk im Alten, das Volk Israel, aus allen Völkern und Sprachen herausgerufen, herausgenommen. Und im Neuen Testament das Israel Gottes, die Erstgeborenen, denkt daran, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführte, ihr könnt es nachlesen, 2. Mose 12, da musste ein Lamm geschlachtet werden und das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und da erscheint der Name Gemeinde zum ersten Mal. Bis dahin Volk oder Nation, aber da erscheint der Name Gemeinde. Das Blut des Lammes floss und der Herr bildete eine Gemeinde, ein Volk, das seine Gemeinde darstellte, um darin Wohnung zu nehmen. Höret dieses Wort doch bitte noch einmal. Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk fremder Sprache, da wurde Juda sein Heiligtum. Halleluja. Da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet. Merkt ihr den Unterschied? Das Herrschaftsgebiet erstreckte sich über eine größere Fläche. Es waren ja insgesamt 12 Stämme. Aber das Heiligtum erstreckte sich auf Juda, nicht auf ganz Israel, auf Juda. Israel, sein Herrschaftsgebiet, Juda, sein Heiligtum. Was war die Verheißung, die prophetisch auf den Stamm Juda gegeben wurde? Wahrscheinlich 5. Mose 49, wenn ich es im Griff habe. Aus dir soll mir der hervorgehen. Was habe ich eben gesagt? Ich meine 1. Mose 49. Aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr ist. Und höret, was hier noch steht. Ich lese 1. Mose 49 von Vers 8. Juda, du bist's, den deine Brüder preisen werden. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken liegen. Vor dir werden sich verbeugen die Söhne deines Vaters. Ein junger Löwe ist Juda. Vom Raub bist du emporgestiegen. Mein Sohn, es kauert sich nieder, streckt sich hin wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufstören? Jetzt höre die Prophetie. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt, dem er gebührt. Und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Höret noch einen Vers. Vers 11. Er bindet sein Eselfüllen an den Weinstock und das Junge seine Eselin an die Edelrebe. Hat er das getan? Ihr könnt es nachlesen. Er sagte zu seinen Jüngern, geht hin und hole die Eselin und das Füllen und spricht, wenn ihr gefragt werdet, der Herr bedarf ihrer und wird sie wieder zurücksenden. Habt ihr es alle gelesen?
Amen, ja.
In Matthäus, was ist? Soll ich es auch vorlesen? Ich hoffe ja, dass ich zu Leuten spreche, die nicht nur die Tageszeitung lesen oder die Nachrichten hören, sondern die tatsächlich sehr gut in der Heiligen Schrift Bescheid wissen. Matthäus 21, ihr könnt es nachlesen. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Hier heißt es in Vers 2, mit der Weisung geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Ihr werdet dort sogleich eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir her. Und so weiter. Nachlesen könnt ihr es ja selber. Höret, worum es geht. Der Herr möchte nicht nur eine universelle Gemeinde, nicht nur eine Gemeinde als solche, die er als sein Herrschaftsgebiet betrachtet. Er möchte innerhalb der Gemeinde eine Braut. Er möchte unter den Berufenen die Erwählten, die Vorherbestimmten, diejenigen, die sein Heiligtum bilden. Und ich werde euch gleich zeigen, aus der Heiligen Schrift, wer sie sind. Wir lesen noch einmal aus Psalm 144, und zwar Vers 3 und 4. Den Tatbestand kennt ihr, und dann heißt es hier, das Meer sah es und floh. Was sah das Meer und floh? Was? Dass Gott, der Herr, Israel als sein Herrschaftsgebiet und Juda als sein Heiligtum erkoren hatte. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich rückwärts. Ihr Lieben, beim Lesen dieses Wortes am letzten Mittwochabend ging es mir durch Mark und Bein. Das Meer sah es. Die Ägypter sahen es. Der Jordan sah es. Die Amoriter, Jebusiter und wer sie alle waren, bekamen es zu spüren. Die ganze Umgebung hat es mitbekommen, dass der Gott des Himmels ein Volk auf Erden hat und mitten unter seinem Volke einen Kern, der als sein Heiligtum galt, in dem er sich offenbaren konnte. In Vers 5 wird dann die Frage gestellt, was war dir, o Meer, dass du flohest? Frag ich mich auch. Rotes Meer, was geschah mit dir? Was passierte mit dir, als du flohest? Was hast du da gesehen? Weshalb bist du zurückgewichen, damit das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen konnte? Gelobt sei der Name des Herrn. Das Meer sah es, dass Gott Israel erwählt hatte als sein Herrschaftsgebiet und Juda als sein Heiligtum. Ich denke da an die Worte Bruder Brennims, und es steht wohl auch irgendwo im Psalm geschrieben und sowieso auch in den Büchern Mose, dass die Feuer- und Wolkensäule immer wieder herabkam. Und wohin kam sie? An den Eingang zum Offenbarungszelt. Da, wo das göttliche Heiligtum auf Erden war. Die Stiftshütte, der Punkt der göttlichen Offenbarung und des göttlichen Redens mit Mose. Ihr denkt an die Geschichte Mose, Aaron, Mirjam und so weiter. Der sprach, heute werde ich entscheiden, versammelt euch am Eingang zum Offenbarungszelt. Da spricht Gott, wenn ein Prophet in eurer Mitte ist, dann offenbare ich mich ihm durch Gesichte und Träume rede ich zu ihm. Aber mit meinem Knecht Mose, Ist es nicht also, mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Es gab Menschen, die Gemeinschaft mit Gott hatten, und es gab Menschen, die die sichtbare Offenbarung Gottes sahen, und dann war es der Herr. Aber das haben wir durchgenommen, und das brauchen wir nicht näher zu beschreiben oder zu erläutern. Gott ist Geist, und als Geist hat Gott niemand gesehen, so steht's im Evangelium Johannes im 1. Kapitel im 19. Vers. Wenn Menschen Gott gesehen haben, dann haben sie ihn als Herr in der sichtbaren Erscheinungsform gesehen, in der er im Garten Eden wandelte, dem Jakob erschien, dem Abraham begegnete unter der Terebinte, gemäß 1. Mose 18. Aber es gab solche Menschen auf Erden, und ihr wisst es ja, als Mose nach den 40 Tagen auf dem Berge herunterkam, da strahlte sein Angesicht von der Herrlichkeit Gottes. Und es steht geschrieben, sie schauten Gott, aßen und tranken in der Gegenwart Gottes. Worum geht es uns heute? Ich müsste die Frage andersrum stellen. Worum geht es Gott heute? Und um das, worum es Gott geht, muss es auch dir und mir gehen. Wir können nur wollen, was Gott will. Wenn wir diesen Stand noch nicht erreicht haben, dann sollten wir uns die Gnade schenken, dass wir ihn erreichen. Was war dir, o mir, dass du flohst? Der Herr schaute in der Wolken- und Feuersäule herab. Er hatte sein Wort ergehen lassen und sprach zu Mose, gehe hin, nimm den Stab und hebe ihn über das Meer, und ich werde es teilen. Die Heilige Schrift sagt so schön, das Wasser stand zu beiden Seiten wie eine Mauer. Amen. Erklärt das heute einem Atheisten, der lässt euch stehen und meint, wir sind ein Fall für den Psychiater. Nein und nochmals nein. Ich habe keine Mühe zu glauben, dass Gott allmächtig ist. Amen. Er, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat, soll er nicht darüber bestimmen können? Amen. Gott ist Gott. Er spricht und es steht da. Er gebeugt und es geschieht. Amen. Gottes Wort kann nie leer zurückkommen. Amen. Es richtet aus, wozu er es sandte. Was war dir, o Meer, dass du flohest? Dir, Jordan, dass du zurückwichest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder, ihr Hügel wie die Lämmer. Jetzt höret, Vers 7. Vor dem Anblick des Herrn erbebe du Erde. Und vor dem Anblick des Gottes Jakobs, der Felsen wandelt zum Wasserteich, Kieselgestein zum sprudelnden Quell. Lasst uns sehen, wie Gott und wo Gott im Neuen Testament seine Wohnung aufschlagen möchte. Wir haben ja die Verheißung, ich werde unter ihnen wohnen und werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Es dürfte 2. Korinther, 6. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 6, von Vers 15 sein, das uns den Zusammenhang dazu schenkt. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Haben wir das neutestamentliche Wort begriffen, das der Herr aus dem Alten übernommen hat? Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein. Das soll aber offenbar werden. Die Völker um uns herum sollen es sehen, das Meer und das Land. Es soll offenbar werden, dass Gott nicht nur Verheißungen gab, sondern dass er dahinter steht und sie erfüllt. Die Frage hier ist: Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Nun höret, wenn wir gemeinsam den Tempel Gottes bilden, glaubt ihr, dass das so ist?
Amen.
Glaubt ihr, dass das so ist?
Amen.
Ja, wie möchte Gott dann wandeln? Wie soll das hier zu sehen sein? Wo soll Gott wohnen? Neben dir? Neben mir? Nein, in dir. In mir. Haben wir das verstanden?
Amen.
Wenn wir den Tempel Gottes bilden, dann kann Gott ja nicht außerhalb uns, nämlich außerhalb des Tempels wohnen. Er möchte ja in dem Tempel wohnen. Und der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr.
Amen.
Welch ein wunderbares Wort. Aber dieses Wort muss jetzt Realität werden. Und höret, in welch einem Zusammenhang es steht. Nämlich in dem Zusammenhang wird hier gesagt: Geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr. Jetzt darf ich doch sicher fragen, ob wir den Kern der Endzeitbotschaft begriffen haben, nicht nur die wunderbare Offenbarung über die Einheit Gottes, dass uns durch den Geist verklärt wurde, dass Gott sich im Himmel als Vater auf Erden im Sohne offenbart hat und in den Gläubigen durch den Heiligen Geist wohnt, aber immer, was Gott betrifft, ein und derselbe Gott bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott über uns, Gott unter uns, Gott in uns. Aber das ist noch nicht alles. Hinzu kommen die biblische Taufe, all die Belehrungen, wie Gott sie uns aus Gnaden geschenkt hat. Aber jetzt bist du und ich gefragt und gefordert. Jetzt richtet Gott das Wort an die Herausgerufenen, dass sie sich ihm zur Verfügung stellen und den heiligen Tempel des lebendigen Gottes hier auf Erden bilden, eine Stätte, in der Gott wohnen kann. Einzeln sind wir, wie Paulus ja an anderer Stelle spricht, dass unser Leib der Tempel Gottes ist. Und wer den Leib verderben wird, den wird Gott verderben. Und gemeinsam bilden wir dieses göttliche Heiligtum auf Erden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. In allen sieben Sendschreiben, in Offenbarung 2 und 3, wird die göttliche Botschaft allgemein an alle Gläubigen gerichtet. Und dann kommt die Mahnung, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und diejenigen innerhalb eines Gemeindezeitalters, denen Gott das Gehör schenkt, geistliches Gehör, um das Geistliche zu verstehen und aufzunehmen. Sie sind es, die aus allem herauskommen, um die Gemeinschaft der Heiligen zu bilden, zu einem Leibe zusammengetauft zu werden, nicht eine charismatische Bewegung, die vom Evangelisten ausgeht, der selber eigene Wege geht, eigene Lehren vertritt und die Dinge so handhabt, wie sie überall gehandhabt werden. Nein, dieses Wort ist an diejenigen gerichtet, die die letzte Botschaft, und wir leben ja im letzten Zeitalter, gehört, geglaubt und ihr Folge geleistet haben und herausgekommen sind. Nach dem Wort der Schrift aus Offenbarung 18. Auch das möchte ich vorlesen, denn darauf nahm Bruder Brenhem immer wieder Beziehung. Offenbarung 18, Vers 4. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen: Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mit betroffen werdet, denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Dies ist die Zeit der Herausrufung der durch das Wort Geheiligten, durch das Blut Gereinigten, um das Heiligtum Gottes auf Erden zu bilden. Eine Wohnstätte Gottes im Geist zu werden, damit Gott unter uns wohnen und wandeln und wirken kann. Und zwar so, dass es auch gesehen und gehört werden kann. Vorher geben wir uns nicht zufrieden. Und weil Gott uns Verheißungen in seinem Worte schenkte, deshalb glauben wir sie. Und weil wir sie glauben, deshalb werden wir sie erfüllt sehen. Da ich feststelle, dass einige müde sind, kann ich mir nicht helfen, als die Bemerkung machen, dass auch ich vorhin, als ich im Züricher Hauptbahnhof ankam, hörte ich die Bekanntmachung, jetzt sind wir in Zürich Hauptbahnhof eingetroffen und siehe da, da schlief ich ein. Und als dann bekannt gegeben wurde, der Zug nach so und so fährt jetzt ab, wurde ich wach. Und bin natürlich herausgeeilt. Aber Das heißt nicht, dass ihr hier vorne, hinten sehe ich es ja nicht, jetzt auch schlafen dürft. Hier ist kein Zug stehen geblieben. Hier ist der Zug abgefahren. Hier wird zugehört, wenn das Wort des Herrn verkündigt wird.
Amen.
Und wer müde ist, der sagt seinem Nachbarn, dass er ihn ein wenig bei guter Stimmung hält. Wie wunderbar ist doch Gottes Wort. Ja, der Gedanke ist gut. Gott segne dich. Kommen wir zurück zu dem herrlichen Wort. Ihr, mein Volk. Und da wird der Unterschied tatsächlich kund. Wer sagt heute nicht, dass er zum Volke Gottes gehört? Wenn ihr den Mann des Islam reden hört, dann sagt er, oder steht in der Zeitung, er sprach zu so und so vielen Gläubigen. Was die Gläubigen, ist eine ganz andere Sache, aber es heißt zu Gläubigen. Spricht der Mann aus der Stadt der sieben Berge, dann spricht auch nur zu Gläubigen. Und wer heute spricht, der spricht nur zu Gläubigen. Ungläubige scheint es gar nicht mehr zu geben. Die ganze Welt ist irgendwie gläubig. Und wer Jakobus 3 gut kennt, der weiß ganz genau, dass jetzt der Teufel glaubt und zittert. Das besagt noch gar nichts. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, so lesen wir es im Worte Gottes. Doch da ist mir aufgefallen, dass Banner einer sehr erfolgreichen christlichen Bewegung, Jesus ist Herr. Und wenn ihr es genau nachliest, dann steht geschrieben, Jesus ist der Herr. Die meisten mögen den Unterschied gar nicht leicht merken. Herr sind viele, aber er ist der Herr. Und als Herr ist er Gott, geoffenbart im Fleisch und konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du nur fragen oder sagen, zeige uns den Vater. Hier geht es darum, dass wie in allen Gemeindezeitaltern eine Überwinderschar herausgekommen ist, nämlich diejenigen, die auf das Wort der Stunde gehört, aufgenommen haben, was ihnen gemäß dem Heilsratschluss Gottes in ihren Tagen gepredigt wurde. Sie gehören zur ersten Auferstehung. In den Tagen Moses konnte man nur glauben, was damals gepredigt wurde. In den Tagen Elias, was damals gepredigt wurde. In den Tagen Johannes des Täufers auch. Und schon er sagt, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams hört den Jubelruf der Braut.
Amen.
Und er sagt, diese meine Freude ist jetzt vollkommen geworden. Und das Blut war noch gar nicht geflossen. Der neue Bund noch gar nicht rechtskräftig gemacht. Aber Johannes wusste, dass er die Vorbereitung getroffen hatte und dass alle, die seiner Botschaft wirklich Glauben geschenkt haben, werden dem Herrn folgen und an ihn glauben. Denn er hat ja nicht sich ein Volk bereitet, sondern dem Herrn. Auch das lese ich euch mit großer Freude aus dem Lukas-Evangelium, wahrscheinlich Lukas-Evangelium, Kapitel 1, von Vers 16. Vielleicht schon letzter Teil von Vers 15. Und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Amen.
Amen.
Das ist der göttliche Auftrag der letzten Botschaft, die wir empfangen, die wir weitertragen dürfen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuzuführen. Ein Volk, von dem geschrieben steht oder gesagt werden kann. Und seine Braut hat sich bereitet. Es geht hier nicht um Gemeinde allein. Es geht um die Braut, die aus der Gemeinde herausgerufen wird. Und diese Braut des Lammes bildet das göttliche Heiligtum hier auf Erden und wird zur Offenbarungsstätte Gottes. Er wird unter uns wohnen und wandeln. Ich will euch das belegen aus der Heiligen Schrift, Offenbarung Kapitel 3. Das letzte Sendschreiben, ihr könnt es nachlesen, ich brauche es gar nicht zu tun. Im letzten Gemeindezeitalter wird Christus draußen vor der Tür gezeigt und klopft an. Stimmt's? Und klopft an. Das ist der Zustand des letzten Gemeindezeitalters. Drinnen wird gesungen, gejubelt, gejauchzt, gepredigt und wie es scheint, geschehen ganz gewaltige Dinge. Aber auch das muss sich erfüllen, damit der Herr an jenem Tage sagen kann, weichet von mir, ich kenne euch nicht. Wir unterscheiden in diesen Tagen ganz klar, wo Gemeinde ist, wo frommer Betrieb ist, wo sehr, sehr viel gemacht wird und zwischen der Braut, die herausgerufen wird, die wirklich begriffen hat, worum es heute geht, nämlich mit Gott und Gottes Wort übereinzustimmen. Dass unsere Herzen vorbereitet werden, im Gehorsam dem Herrn zu dienen und zu folgen, dass alles innere Widerstreben von uns genommen wird und dass uns weder Menschen noch Teufel anders überzeugen könnten, sondern dass wir tatsächlich wüssten, das ist die absolute Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr das recht verstehen werdet, aber Bruder Brenham sagte einmal, auf sich bezogen. Nicht ich bin das Absolut, sondern mein Absolut ist das Wort. Dasselbe wiederhole ich von ganzem Herzen. Nicht ein Mann, der Gott dient oder der das Wort verkündigt, ist dein Absolut, sondern dein und mein. Unser gemeinsames Absolut ist Gott und sein heiliges Wort in alle Ewigkeit.
Amen.
Haben wir das verstanden?
Amen.
Vielleicht zur Klärung. Wir wissen, dass alle, die aus Gott sind, das Wort für diese Stunde hören und annehmen werden. Ich komme ja in so viele Länder und Orte, habe ab und zu Bemerkungen gemacht. Ich habe in sehr vielen Jahren, die zurückliegen, immer wieder mal miterlebt, wie große namhafte Evangelisten hinter dem Vorhang blieben. In etwa stellt es euch so vor, diese beiden Vorhänge würden gezogen und hier vorne wird alles andere als Einleitung gemacht und plötzlich heißt es, jetzt ist es mein großes Vorrecht euch den Mann Gottes der Stunde, den Mann dieser Stunde vorzustellen. War immer sehr eindrucksvoll, aber der Mann war nicht der Mann der Stunde. Er hatte nicht das Wort der Stunde, nicht die Offenbarung der Stunde, nicht die göttliche Botschaft der Stunde. Wenn Gott einen Johannes sendet als Mann der Stunde, dann hatte er das Wort jener Stunde, jenes Tages, jeder Zeit. Und so glaube ich es auch für diese Generation. Ohne Kritik zu üben, aber prüfen darf ja jeder. Wir sind sogar in der Heiligen Schrift dazu aufgefordert worden. Geht man durch das ganze Register namhafter Leute, dann findet man, dass sie alle taufen wie alle taufen, über die Gottheit lehren wie alle über die Gottheit lehren. Und wenn man dann den Weg ganz bis zu Ende geht, dann kommt ein heiliger Schrecken über uns. Und Offenbarung 17 steht uns vor Augen. Eine Mutter mit vielen Töchtern, die geistliche Hurerei getrieben haben, Gott und seinem Wort gegenüber. Aber es gab einen Mann der Stunde, der gegen den Strom schwimmen musste. Und wir schämen uns dessen nicht und sagen frei und offen, so gewiss Gott der Herr einen Mose, einen Abraham, einen Elia, einen Johannes, einen Paulus und wer immer es war, berufen hat, so hat derselbe Herr unseren geliebten Bruder Brenhim gerufen mit hörbarer Stimme. Der Engel des Herrn kam nicht nur zu Zacharias an den Brandopferaltar, um ihm die Ankündigung Johannes des Täufers zu geben. Er kam nicht nur zu Maria, um ihr zu sagen, dass sie Gnade bei Gott gefunden hat. Er kam nicht nur zu Daniel, um ihm zu sagen, du bist ein vielgeliebter Mann. Als du zu beten begannst, erging das Wort des Herrn an mich und ich bin zu dir gesandt worden, um dir Aufschluss zu geben über das, was geschehen soll. Es steht in Hebräer 1, in den letzten drei Versen geschrieben, Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Ich glaube es so gewiss, Bruder Brenhim gesagt hat, als er sein Zeugnis gab und sprach, ich sah, wie das Licht von oben in den Raum hereinkam und ich schaute auf den Flur. Plötzlich sah ich die Füße dessen, der gekommen war, schaute auf und er sagte, seine Haut war da komplettet, das heißt eine ganz winzige Tönung, nicht gerade wie wir sie haben, wie sie ein Israeli hat, und beschrieb sein Gewicht mit 200 Pfund, sein gesamtes Aussehen, und Bruder Brenhim erschrak wie zu Tode. Und der Engel des Herrn sprach, fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes gesandt, um dir den Auftrag zu geben. Ich glaube es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber ich glaube noch mehr. Ich glaube, dass alle, die diesen Mann Gottes verachtet und an dem, was Gott getan hat, vorübergegangen sind und andere massenweise daran vorbeiführen, dass sie eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn Gott einen Mann sendet, dann steht geschrieben, wie unser Herr es sagte, wenn ich dann jemand sende und man ihn aufnimmt, wer ihn aufnimmt, Er nimmt mich auf. Und wer ihn hört, der höret mich. Gott hat eine verbindliche Botschaft an sein Volk in diesen Tagen gerichtet. Eine Korrektur, eine Belehrung, Herausrufung, ein völliges Übereingestimmtwerden mit dem Worte Gottes, bis wir schlussendlich dieses göttliche Heiligtum als Herausgerufene, im Blut des Lammes gereinigte, im Wort der Wahrheit geheiligte Schar bilden können, wo alle Dinge, die so schnell aufkommen können, bereinigt sind. Da kommen wir zurück zu dem Wort aus 1. Johannes 3. Wer diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und das Wort aus Offenbarung, wer rein ist, der reinige sich noch mehr. Und wer heilig ist, der heilige sich noch mehr. Und wer unrein ist, bleibe fernerhin unrein. Gott möchte am Ende dieses Zeitalters, das scheint in der Tat ganz nahe bevorzustehen. Ich wollte mit Absicht in das prophetische Wort gar nicht mehr eingehen. Denn was nützte es uns, wenn wir alle Dinge einordnen könnten und wir ließen uns nicht einordnen, um als das göttliche Heiligtum zusammenzubringen, dann könnten wir alles wissen und hätten persönlich nur den Schaden und das Nachsehen. Die Hauptsache jetzt ist nicht nur, die Dinge richtig einzuordnen, wie sie politisch Gestalt annehmen, sondern einfach zu begreifen, dies ist die Stunde Gottes für sein Volk. Die Stunde, alle Kinderkrankheiten abzulegen, alle Missverständnisse untereinander aufzuräumen. Manchmal ist es doch so, dass die Geschwister sich fürchten, einander zu besuchen, weil sie Angst haben, dass dadurch irgendeine Not entstehen könnte, Meinungsverschiedenheiten aufkommen können. Stimmt's oder nicht? Wir haben noch einiges zu lernen. Wir haben noch einiges richtig zu stellen. Und da wäre es am besten, wenn jeder bei sich selber beginnen könnte. Ich komme da zurück zu meinem Wahlspruch. Wer recht ist in seinem Herzen, wird alle Dinge recht verstehen. Und man wird auch manchmal Dinge durchgehen lassen müssen, die einem gar nicht passen. Ich sage das jetzt um derer Willen, eine Blamage für mich, gebe ich ganz ehrlich zu, aber da ich ja gestorben bin und nicht mehr lebe, kann mir meinem Ich ja gar nichts passieren. Ich habe nur eine einzige Tante und die ist hoch in den 80ern, ist Baptistin vom Glauben her, hat damals während den 10 Jahren die Radiosendungen alle schön gehört. Und sie wollte immer mal kommen. Und siehe da, sie kam zu Pfingsten nach Krefeld. Und was soll ich euch sagen? In den Gemeinden wird ja biblische Ordnung nicht gelehrt. Und diese Dame kommt mit langen Hosen in die Versammlung. Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Das war erst vor kurzem, als ich einer anderen Dame ganz bestimmt sagte, dass das absolut nicht geht. Und die Dame, der ich das vor kurzem gesagt habe, dass sie unter keinen Umständen so in die Versammlung kommen kann, die fragt mich anschließend, ja sag mal, Wer war denn diese Dame da? Und ihr könnt euch vorstellen, habt ihr mich gehört? Aber zu meiner Entlastung möchte ich sagen, dass ich das vorher weder gesehen noch gewusst habe. Sie war nicht bei mir, sie war bei anderen Verwandten. Ich hätte ihr die Hosen ausgezogen, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte sie eingekleidet. Das gehört dazu. Aber ich hätte es in Liebe getan. Nein, versteht mich recht. Ihr habt das alle richtig verstanden. Ich hätte ihr ganz klar gesagt, hör mal, hier bei uns ist das so und so. Und das ist von meinen Schwestern versäumt. Und ich hoffe nicht, dass sie das jetzt hören. Sonst habe ich sie in ein schlechtes Gewissen geleitet. Das möchten wir nicht. Warum habe ich das eben gesagt? Um Folgendes herauszustellen. Bitte nie extrem werden, niemals außen anfangen, sondern Gott von innen nach außen wirken lassen. Wir müssen manchmal bereit sein, auch solche Demütigungen hinzunehmen und trotzdem dieselbe Liebe Gottes in unseren Herzen tragen. Und das sage ich euch, bei der nächsten Gelegenheit, da wird schon das Richtige gesagt. Und sie hat schon dafür die Weichen gestellt. Sie drückte mir sehr die Hände und sagte mich und nannte mich mit Vornamen und sagte, komm doch recht bald zu uns. Wenn ich dann dahin komme, dann wird die Sache in Liebe richtig gestellt. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns dafür Sorge tragen, dass wir keinen verletzen, keinen über den Mund fahren, sondern zur rechten Zeit, mit rechtem Ton, in rechter Weise, mit der richtigen Bibelstelle dienen können in der Liebe Gottes. Wer möchte sich so von Gott gebrauchen lassen? Wirklich, wirklich der Leitung des Geistes zu folgen und nicht einfach zu sehen, was vor Augen ist und dann vielleicht übereilt und spontan zu handeln, sondern abzuwarten, bis die Stunde kommt. Aber mit Hinblick auf das politische Geschehen in diesen Tagen, lasst mich doch aus Offenbarung 17 noch lesen, denn das gehört einfach dazu und passt in die Entwicklung ganz, ganz wunderbar hinein. Offenbarung, Kapitel 17 von Vers 14. Ja, vielleicht doch schon Vers 13 dazu. Es ist ja alles ein großer Zusammenhang. Diese haben einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und Gewalt dem Tier zur Verfügung. Diese werden mit dem Lamm kämpfen. Geht um die 10 Hörner. Diese werden mit dem Lamm kämpfen. Aber das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Heerscharen und der König der Könige mit seinen Kampfgenossen, den Berufenen und Auserwählten und Getreuen. Höret noch ein wenig weiter in Offenbarung 17. Dann fuhr er fort, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das Tier, die werden die Buhlerin hassen, werden sie einsam und nackt machen, ihr Fleisch verzehren und sie selbst mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre Königsherrschaft so lange dem Tier zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Das Weib endlich, das du gesehen hast, und ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Für uns kein Rätsel mehr. Wenn uns eine Sache geoffenbart worden ist, dann diese. Und irgendjemand sagte zu mir, sehr gut meinend, oder fragte sogar, kannst du es fertig bringen, eine Predigt zu halten, ohne den Antichristen nicht zu packen? Und das scheint wirklich so zu sein. Die letzte Verkündigung ist dazu bestimmt, Christus in seiner Gottheit auf den Leuchter zu stellen und den Antichristen als den, in den Satan hineingefahren ist. Man kann das nicht anders machen. Und auch das spreche ich ganz offen aus. Wer Christus durch den Heiligen Geist in seiner Gottheit nicht geoffenbart bekommt, der wird über den Antichristen rätseln und rätseln und nie wissen, wer er ist. Die Offenbarung Jesu Christi ist so dynamisch und so gewaltig, dass sie mit sich bringt, dass wir seinen Gegenspieler erkennen und das Tun des Gegenspielers durchschauen und es bei Namen nennen, ohne uns zu fürchten. Und da mag jemand sagen, du spielst mit deinem Leben. Nein, mein Leben ist nicht mehr mein. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Meine Broschüre, der Antichrist, wurde in die polnische Sprache übersetzt. 1000 Exemplare waren in einigen Wochen vergriffen. Aber da kam natürlich ein ganz gewaltiger Drohbrief und so weiter. Einzelheiten möchte ich nicht erwähnen. Die Unterschrift lautete, wir Katholiken. Und die Leute haben sich angesprochen gefühlt. Aber nehmt es mir bitte ab. Wir wollen keinen Menschen etwas. Wir wollen nur Information. Göttliche Information weitergeben. Seid einmal ehrlich. Wer informiert sich heute nicht? Heute informiert sich jeder Mensch über alles. Alle wissen Bescheid, sonst entstehen Bildungslücken. Aber im geistlichen Bereich möchte niemand so richtig informiert werden. Sie möchten alle mit der alten Überlieferung weitermachen. Wir sind dazu bestimmt, von Gott herausgerufen worden zu sein. Wir sind vor das Lager jeder Denomination getreten und haben die Aufgabe, die göttliche Botschaft der Herausrufung an alle, die noch überall zerstreut, aber noch drinnen sind, weiterzugeben. Und auch da sage ich, wie Bruder Brennan es so schön formulierte, wir haben nichts gegen die Menschen, sondern nur gegen die Systeme, die sie versklaven, in die Irre führen, festhalten wie in einem Gefängnis. Und die Zeit muss kommen, dass auch diese Gefängnistüren gesprengt werden. Und dazu tut es Not, dass Israel das Herrschaftsgebiet, aber Juda sein Heiligtum wird. Dass Gott noch sein Wort an die Gesamtgemeinde richten kann. Aber dass er eine auserwählte Schar herausnehmen und zu seinem Heiligtum machen kann, die mit ihm übereinstimmt, miteinander übereinstimmt, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander hat. Könnt ihr das glauben, dass das möglich ist? Ich glaube ja. Manchmal sagen wir, es ist verschiedene Mentalität und diese vergessene Mentalität. Möge unser Charakter, unsere Mentalität geheiligt werden durch die Gegenwart Gottes. Und dann wird auch unterschiedliche Mentalität keine Not hervorrufen. Sie wird vielmehr die Vielfalt Gottes offenbaren. Und wir werden ein Herz, eine Seele, ein Geist, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sein. Wir haben nationale Geister abgelegt, um den Geist Gottes zu empfangen. Und durch diesen einen Geist werden wir alle zu einem Leibe getauft. Damals sah es das Meer und wich zurück. Möge Gott die Stunde hereinbrechen lassen, wo wir von diesen Dingen nicht nur reden, wo sie gesehen werden, nicht nur wir, dass andere es zu sehen und zu spüren bekommen. Und dass man sagen müsste, wahrlich, Gott ist in eurer Mitte. Können wir es glauben, dass es geschehen wird? Können wir es glauben, dass er Auserwählte hat, die herausgerufen wurden, um sein Heiligtum zu bilden? Gott möchte ein Heiligtum auf Erden. Er möchte in unserer Mitte wohnen und wandeln und sich offenbaren. Geben wir ihm dafür doch bitte von heute an die Gelegenheit. Möge dieser Gottesdienst ein Weih, ein Heiligungsgottesdienst sein, in dem wir ganz bewusst darum beten. Herr, du hast uns herausgerufen zu einem ganz besonderen Zweck. Füge du uns zusammen, heilige uns in deiner Wahrheit, reinige uns in deinem Blute. Mach uns zu deinem Heiligtum hier auf Erden, zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Mögen es dann die Krankheitsmächte sehen und fliehen, Sündenmacht sehen und fliehen, das alles, was in die Gegenwart Gottes dann kommt, diese Gegenwart Gottes sieht und zurückweicht und der Sieg unseres Gottes auf der ganzen Linie offenbar werden kann zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Er, der es verheißen hat, er wird es auch tun. Gelobt sei unser Gott in Jesu Namen in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten, während wir die Häupter neigen, die Augen schließen, die Herzen öffnen, möchte ich doch fragen, ob vielleicht jemand in unserer Mitte ist, der Jesus Christus noch nicht als persönlichen Heiland erlebt hat, vielleicht noch keine Heilsgewissheit hat, noch nicht von einem Tage weiß, an dem der Geist Gottes zur Buße geleitet, zur Sündenerkenntnis geführt hat und zu einem Verdammungsurteil in uns brachte. Ein Mensch, der begnadigt werden möchte, muss erst begreifen, dass er rechtmäßig verurteilt wurde. Wir sind in diese Welt von Gott getrennt, hineingeboren worden, ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber dann hat Gott auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn, die Welt und damit uns alle und viele andere mit sich selber versöhnt. Ehe du Versöhnung annehmen kannst, musst du begreifen, dass du mit Gott im Zwiespalt, in Feindschaft, im Streit gelebt hast. Aber er hat die Feindschaft weggenommen, hat den Schuldbrief zerrissen, hat uns begnadigt und freigesprochen. Aber es ist wichtig für eine biblische Bekehrung, nicht nur einfach zu kommen und sagen, Herr, hier bin ich, Auch das gehört dazu. Aber als erstes zu sagen, o Herr, ich bin schuldig. Meine Schuld hat dich dort an das Kreuz gebracht. Du hast meinen Platz an meiner Statt eingenommen. Herr, du hast mich so geliebt und meine Schuld getragen und meine Sünde vergeben. Herr, ich komme zu dir. Das ist die richtige Einstellung. Wenn jemand verurteilt wird, ins Gefängnis kommt, dann kann er begnadigt werden. So ist es mit uns allen. Unser Herr schlug den Propheten Jesaja auf und las vor: Der Geist des Herrn ist über mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen, den Gebundenen, dass sie los sein sollen, das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Das tun wir noch heute, liebes Herz, jung und alt, komm zum Herrn in dem Bewusstsein, wir sind alle schuldig geworden. Und dann wiederum in dem Glauben, von der Schuld ward ich rein, ging zur Freude ja ein, ewig preise ich ihn, den Erlöser. Wer das heute so im Glauben annehmen und erleben möchte, hebe doch bitte jetzt seine Hand. Dankeschön, 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 ist Dankeschön. Gott segne euch. Himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen und auch die Herzen. Wir möchten das volle Evangelium verkündigen und den schuldig gewordenen, was wir ja alle sind, die Freilassung verkündigen, die Begnadigung und das Heil. Geliebter Herr, ob die Hände für die Betreffenden oder um anderetwillen erhoben wurden. Du weißt es, o Gott, viele, die uns nahestehen, liegen uns am Herzen. Ach, wir möchten, dass sie hereinkommen, ehe die Gnadentür sich schließt. Wir bitten dich darum, alle, die du uns geschenkt hast, möchten wir bei dir wiedersehen. Alle, die uns geliebt haben, alle, die wir geliebt haben, alle, die du geliebt hast, o Herr, die möchten wir vor dir wiedersehen. Schenk uns Gnade, sie im Glauben als gerettet anzunehmen und dir dafür zu danken. Forme du selbst ein Heiligtum, eine Gemeinde, einen Leib, einen Tempel, in dem du wohnen kannst. Räume auf, werfe die Tische um, züchtige und rufe mitten in uns hinein: Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Mach allen Diskussionen, allem Händel und Handel ein Ende, o Herr. Allen Missverständnissen, allem, was vor sich geht, heilige du uns, damit wir dein Heiligtum werden können. Denn du bist heilig und wir sollen heilig sein. Geliebter Herr, möge es dir gefallen, jetzt diese Heiligung an uns zu vollziehen und von heute an zu vertiefen und zu vertiefen, bis wir durch und durch geheiligt worden sind nach Geist, Seele und Leib. Du hast ja gesagt, ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Und du sprichst, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Geliebter Herr, und das lässt du uns durch Petrus sagen, nachdem er ausgerufen und geschrieben hat, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erkauft, sondern mit dem heiligen und kostbaren Blut des Lammes. Geliebter Herr, aus dem Heiligen kann ja nur wieder Heiliges hervorkommen. Yeah. Und so forme uns in dein Bild hinein. Tue es aus Gnaden und lass auch uns erkennen, wo wir abzulegen haben, wo unsere Zunge beschnitten werden muss, o Herr. Nimm uns von Kopf zu Fuß, unser Denken, unsere Überlegungen, unsere Worte, unsere Taten, unsere Hände, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Füße, nimm uns hin als ein Ganzopfer. Tu es heute mit uns allen, o Herr. Lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Ich glaube, dass es ausgerichtet hat und fernerhin ausrichten wird, wozu du es gesandt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir für das Blut des Lammes, für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist. Sei mächtig wirksam in deinem Heiligtum, das innerhalb der Gesamtgemeinde entsteht. Und mögest du so in unserer Mitte sein können, dass es gesehen und erlebt wird. Wandle und wohne unter und in der herausgerufenen Schar zu deines Namens Ehre und Preis. Herr, ich spüre deine Gegenwart.
Amen.
Du bist hier, o Gott, du bist hier. Und rufst uns zu, ich habe euch erlöst, ich habe euch herausgerufen, ich habe euch geheiligt, nehmt es an, lasst euch durchdringen und wandelt im Gehorsam gemäß dem Worte Gottes. Geliebter Herr, wir bitten für alle in Österreich, in der Schweiz, in der Bundesrepublik, und ganz besonders in der UdSSR und in allen Ostblockländern. Wir bitten für Mr. Gorbatschow, wir bitten für Mr. Reagan und für alle anderen Staatsoberhäupter und Regierungen, denn so steht es geschrieben, dass wir es tun sollen, ob sie uns passen oder nicht. Eines wissen wir, du kannst Könige ein- und absetzen, du bist Gott im Himmel. Und unten auf Erden, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.